Liebe Gäste, Damen und Herren, Burschen und Mädel, herzlich willkommen heute beim Science-Fiction-Themen-Sonntag im Feel, der schon seit 14 Uhr heute läuft. Seit 14 Uhr hat Kalle Lahr aus München seltene Science-Fiction-Platten aufgelegt. Ich sehe ihn momentan nicht, er hat sich weggebeamt. Ah, da sitzt er. Danke, Kalle. Yeah, yeah. So, nächster Programmpunkt ist eine Premiere der neuen Monochrom-Serie Homolka fragt. Homolka sitzt hier in der Mitte und zeigt sich sehr interessiert. Homolka fragt ist geplant als eine neue Radioshow auf FM4, eine Kurzsendung zum Thema Wissen. Mehr oder weniger, keine Ahnung. Und hier im Feel ist geplant, sozusagen die Extended Version dieser Radiosendung abzuhalten, Coram Publicum und eventuell auch mit Publikumsbeteiligung. Ich würde jetzt gar nicht recht viele Worte mehr dazu verlieren, nur viel Vergnügen und auch viel Wissen wünschen und gebe es weiter an den Herrn Homolka, der den Rest erklären wird. Ja, danke.
Danke auch. Ja, guten Abend auch von mir und von Monochrom. Ja, ich möchte gleich damit anfangen, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Zu meiner linken, von Ihnen aus gesehen rechten, Johannes Grenzfurtner. Er ist bekannt. Er macht sehr viel Monochrom. Und er ist ein Experte in Sachen Science Fiction. Und das ist das Thema der heutigen Ausgabe von Homolka fragt, Science Fiction. Zu meiner rechten, von Ihnen aus gesehen linken, Stefan Tiron aus Bukarest, Rumänien. Er spricht ausschließlich Englisch, was die besondere Herausforderung des heutigen Abends ist. Hello, Stefan.
Hi, everybody.
Deswegen wird die heutige Ausgabe halb in Deutsch und halb in Englisch sein. Also es ist für jeden ein bisschen was dabei, je nachdem, welche Sprache er versteht. Ja, ich würde sagen, fangen wir gleich an. Ja, und ich würde sagen, ich fange mit dem Stefan an, weil vom Johannes, ich möchte jetzt mal wissen, was haben meine Gesprächspartner für einen Zugang zum Thema Science Fiction? Und beim Johannes weiß ich ganz genau, den haben sie schon wie ein kleiner Bubwein unter Zögersdorf den UFO-Hannes genannt. Da stellt sich mir gar nicht die Frage, wo das alles herkommt. Beim Stefan weiß ich es nicht, er ist Artist in Residence im Museumsquartier und ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen. Stefan, what is your personal approach to science fiction?
Well, it actually started in the 80s. All my contacts with science fiction literature and people who are really like in the fan community or coming out of the fan community because they were writing short stories for some of the independent zines that came out of the Romanian science fiction scene. And it slowly developed during the 90s where I became acquainted with some cyberpunk writers from Romania. And with them also with the so-called otaku community, which are the fans for manga and anime, which are really into also like science fiction, and they have a very well-developed community.
So you're especially an expert for Romanian underground science fiction. Okay, I'll try to remember that when I create my questions. Johannes, ich habe mich ja öfter schon gefragt, ist die Science Fiction eigentlich die Karotte, die wir Menschen vor uns hertragen, in Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Was denkst du darüber?
Ich glaube, dass jeder seine ganz persönliche Karotte hat und ich möchte jetzt nicht über 6 Milliarden Karotten entscheiden müssen. ich weiß auch nicht, ob es meine persönliche Karotte ist. Also das Schöne an Science Fiction ist ja, dass es eigentlich relativ schwer ist, mal zu definieren, was Science Fiction überhaupt mal ist. Ich habe mich deswegen ein bisschen kundig gemacht und ein bisschen im Netz gestöbert und habe deswegen ein bisschen historisch betrachtet, wo Science Fiction denn überhaupt mal herkommt. Ja?
Etwas später, dazu kommen wir noch. Nicht so straight, denke ich mir, nicht immer gleich zu der Was ist und zu der Begriffserklärung und so weiter. Nein, ich möchte von dir ganz persönlich wissen, wann planst du in den Weltraum zu steigen?
Ja, es wurde mir verboten, ja. Ich habe es bereits jetzt gehört.
Gut, Stefan, when do you plan to go to space?
Well, I actually traveled to Mars because of your film, like going really into it, like the Gonna Go Mars film, which will be screened here tonight. So I think you don't really have to beam up there just to have this mind travels.
So this is the value of science fiction literature, that you don't have to really go there, but be there in the book or film. Ja, Johannes. Dann rück mal raus mit deinen Definitionen.
Ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, weil es ein bisschen den Begriff fasst. Weil Science Fiction ja gemeinhin, was kann man sich darunter vorstellen? Also wenn man Science Fiction hört, dann hört man ja gleichzeitig Star Trek und Solaris. Und das passt ja eigentlich nicht ganz zusammen eigentlich. Ja? Das heißt, diese Definition, die erste, die ich gern vorlesen würde, ist aus dem Jahre 1929 von Hugo Gernsback. Und Hugo Gernsback ist einer der Gründerväter der Science Fiction, würde ich mal sagen. Also er hat damals begonnen, diese Pulp-Magazine rauszubringen, also diese sehr billigen, auf schlechtem Papier gedruckten Magazine, deswegen auch Pulp, die Pulpe, im Jahre 1929. Und da hat er eben, das hieß Science Wonder Stories, und da hat er eben geschrieben in seinem Leitartikel, da hat er es nämlich noch nicht Science Fiction genannt, sondern Scientifiction. Also es war ein Wort aus zusammengesetzt, Scientifiction. Mit Scientifiction meine ich Erzählungen im Stile von Jules Verne, H.G. Wells und Edgar Allan Poe. Eine reizvolle Fantasieerzählung mit wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt. Diese erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant, sie sind auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen in einer sehr ansprechenden Form. Neue Abenteuer, die uns die heutige Science-Fiction schildert, werden morgen schon nicht mehr unmöglich sein. Das heißt, die Nachwelt wird auf sie verweisen, denn sie haben einen neuen Weg markiert, nicht nur für die Literatur, sondern auch für den Fortschritt. Also so definiert das Hugo Gernsback. Also es ist eine ganz frühe Definition. Und man muss dazu auch sagen, Hugo Gernsback war ein strikt konservativ politisch denkender Mensch. Das heißt, er war relativ konservativ denkend und war auch ganz klar der Aufklärung verschrieben und wissenschaftlichem Fortschritt, und das muss weitergehen. Das ist also quasi das, wie Hugo Gernsback damit beginnt, quasi in der Definition.
Also war die Science Fiction für ihn auch eine politische Vision? Hatte er so gesellschaftspolitische Visionen?
Naja, wie man sich das halt vorstellt, wenn man halt Konservative halt über Zukunft nachdenken lässt. Also so ungefähr war das dann auch.
Ja, was kommt dabei raus?
Da kommt mal in erster Linie ein großer Markt dabei heraus. Das heißt, denn er hat ja quasi viele Leute, auch in konservativen Kreisen, damit angesprochen. Und vor allem mal damit angesprochen, dass es Geschichten waren, die quasi unalltäglich waren. Also die wenigsten Leute haben da jetzt quasi auch auf politischen Inhalt oder was geachtet. Sie haben sich halt mal dafür interessiert, aha, da gibt es eine Zeitschrift, die kommt sehr häufig raus, und da wird beschrieben, wie Leute auf dem Mars landen und sowas. Also da ging es ja mal primär auch darum, mal einfach mal wissenschaftlich mal was darzustellen, also versucht wissenschaftlich darzustellen. Wobei das eigentlich, und da komme ich dann, glaube ich, wahrscheinlich später dazu, ja eigentlich mit der Zeit sich zwei Arten von Science Fiction gebildet haben. Ich möchte kurz ein bisschen nach vorspringen und eine andere Definition herauskramen. Die ist aus den 40er Jahren, also so ungefähr 15 Jahre später, von John W. Campbell Jr., der ein ziemlich angesehener Science-Fiction-Autor damals war. Und der schreibt in Astounding Science Fiction, das ist auch so ein Pulp-Magazin, schreibt er: Die wissenschaftliche Methode geht von der These aus, dass eine gut durchdachte Theorie einerseits keinem bekannten Phänomen widersprechen darf, andererseits aber neue und bisher unbekannte Phänomene vorhersagen kann. Science Fiction, so hieß die damals auch wirklich schon, versucht das Gleiche und sie arbeitet in Form einer Erzählung aus, wie die Ereignisse aussehen werden, wenn sie nicht nur auf Maschinen, sondern auch auf die menschliche Gesellschaft angewandt werden. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was Gernsback definiert hat und dem, was Campbell definiert ist, dass auf einmal Gesellschaft reinkommt. Also es geht nicht darum, dass man mal sich vorstellen, dass eine Rakete auf dem Mars landet, war mal der erste Schritt. Der nächste Schritt ist dann, was ist dann mit den Menschen, die dorthin fliegen oder was passiert dann dort? Das ist dann quasi der Schritt, der sich dann in den nächsten 10, 15 Jahren vollzogen hat.
Okay, danke. Stefan, what do you think about the prophecies of science fiction and the world today? Yes, what came true and what didn't come true?
I would like to go back a bit to the name of Hugo Gernsback that I've heard in the discussion. And I would say that already he, the so-called founder of science fiction, he also had this technical background. So he came out of this discovery area where different technical discoveries were promoted to into popular magazines. He was the inventor of this wireless telegraph, you know, and he had a patent for it. And he was also very much involved in this, scientific or technological revolution at the time, which I would connect with, like what you said, because you said that he was also pretty conservative, you know. I mean, all these professor or inventor figures coming out of the 19th century, they all had this conservative aura around them, like Edison, I mean, as an inventor. But I would say that most of the science fiction writers, they were participating somehow in this making actual or making true all these discoveries that were happening at the time.
So would you say that the best or the better science fiction authors are also good engineers?
Not really, but they were always aware of the fact that a lot of the future discoveries or the future developments were around them, and they were circulating all this hearsay. Because in most it wasn't really like a fact of the day.
Okay, du möchtest was dazu sagen?
Ja, würde gern kurz darauf eingehen, weil ich eigentlich noch zwei Definitionen habe, die das Bild dann, glaube ich, komplett machen. Also deine Frage, ob Science-Fiction-Autoren gute Techniker sein sollen, würde ich insofern gern beantworten, weil meine letzte Definition war aus den 40er Jahren und zwischen den 40er und den 60er Jahren hat sich in der Science Fiction ziemlich viel getan. Also jetzt nicht unbedingt in den 50er Jahren, da gab es halt unglaublich viele auch Subströmungen schon. Science Fiction ist damals wirklich ein wirklich großer Markt geworden und was auch ganz wichtig ist, es hat auch begonnen, dass extrem viele unter Anführungszeichen Amateure begonnen haben, sich für Science Fiction Literatur auch selbstgestaltend zu interessieren. Das heißt, es ist eine große Fangemeinde aufgetreten, die selbst begonnen haben, Geschichten zu schreiben. Aus diesen Reihen sind dann auch wieder gute Science-Fiction-Autoren, die auch kommerziell interessant waren, für diese Magazine herausgegangen. Aber also die nächste Zäsur, die sozusagen passiert ist, war dann in den späten 50er, frühen 60er Jahren, wo quasi das dann vollzogen worden ist, was ich eh schon angedeutet hat. Sich extrem, wo sich in der Science Fiction, in der New Wave Science Fiction, wie das dann hieß, wirklich ganz extrem für soziale Prozesse begonnen hat zu interessieren. Das heißt, ich darf das kurz zitieren, also Brian Aldiss, der einer dieser New Wave Science-Fiction-Autoren war, schreibt, er kritisiert eben, dass Science-Fiction ebenso wenig mit Wissenschaft, also ebenso wenig für Wissenschaftler geschrieben wäre, wie Gespenstergeschichten eben für Gespenster geschrieben wären. Das heißt, er zieht ganz radikal den Bruch. Das heißt, früher war es so, dass sich also sozusagen sehr viele Männer, sehr viele Leute aus der Naturwissenschaft für Science Fiction interessiert haben. Und es gibt sozusagen den Bruch dessen, dass Science Fiction immer weniger mit Technologie zu tun hat eigentlich, sondern mit Gesellschaftsmodellen, mit Vorstellungen. Und J.G. Ballard, der ja eigentlich Science-Fiction-Autor ist, gleichzeitig aber auch experimenteller Autor, der schreibt eben auch 1969 eben Zitat, dass die Vorstellung, dass ein Magazin wie Astounding oder Analog, also diese bekannten Pulp-Magazine, irgendetwas mit Naturwissenschaften zu tun hätten, ist grotesk. Man muss nur eine Zeitschrift wie Nature in die Hand nehmen oder ein beliebiges anderes wissenschaftliches Periodikum, um sogleich zu sehen, dass die Wissenschaften einer völlig anderen Welt angehören. Das heißt, die sagen dezidiert, Science Fiction hat wohl mehr mit Fiction zu tun als mit Science, ja. Und natürlich auch sich auch ein bisschen davon zu lösen, quasi von diesem Begriff der Hard Science Fiction. Ja. Also da entstehen Begriffe wie Hard und Soft Science Fiction. Hard Science Fiction, die es immer noch gibt heutzutage, ist Science Fiction, die extrem an der Technologie, an der Naturwissenschaft interessiert ist und wirklich quasi an naturwissenschaftlicher Darstellung zukünftiger Möglichkeiten. Und Soft Science Fiction ist dann das, was hier in der New Wave entsteht. Das heißt Science Fiction, die sich mit zukünftigen Dingen auseinandersetzt, die aber nicht notgedrungenermaßen was mit Naturwissenschaften zu tun haben muss oder nur entfernt.
Okay. Ja, ich habe da so eine kleine Theorie, dass also Science Fiction weniger was mit der technischen Machbarkeit zu tun hat, als mehr mit den Wünschen der User, also die Usability. Also zum Beispiel Raumschiff Enterprise, man wünscht sich das Beamen einfach so, dass man da solche Hebel zieht und dann verschwindet der Körper und taucht woanders wieder auf. So soll eine Maschine funktionieren, so einfach zu bedienen irgendwie. Auch wenn man nicht ganz versteht, was diese Knöpfe sind, aber jeder weiß, man zieht diese Hebel und dann macht es da so flimmer, flimmer. Stefan, did you understand what I... you speak also German a little bit. What do you think about my theory about science fiction and usability?
Okay, in science fiction, a lot of what is actually impossible to some point becomes the possible, and the probable is always a subject matter of the every probability that the science bring out as a hypothesis, it's actually first tested in the writings of the science fiction writers. But I would also want to point out that they are basically very readable. So science fiction itself should be readable. And in this tradition, it goes way back also to the writers of science, like from Galilei, who actually wrote his papers also in the vulgar language so that everybody should understand it. So that there was an initial effort to make it universally readable.
Mm-hmm. Okay. Yeah. Johannes, was ist dein Lieblingsautor in der Science Fiction?
Das ist eine schwierige Frage, obwohl einer meiner Lieblingsautoren in der Science Fiction ist Norman Spinrad, und der hat, das kann ich auch gleich in dem Zug anmerken, eine ganz schöne Definition, was Science Fiction ist. Science Fiction ist das, was als Science Fiction verkauft wird. Was natürlich eine relativ klare Definition dessen ist, dass Science Fiction quasi ein kommerzieller Markt ist, und was in dem passiert, hat eher damit was zu tun, was gewisse Verlage glauben, als Science Fiction, dass als Science Fiction verkaufbar ist und was nicht. Also gleich mal die Antwort A, Norman Spinrad mag ich sehr gerne, aber es ist auch wirklich schwierig.
Du hast dir hier im Film eine Buchliste zur Verfügung gestellt mit Büchern, die man hier erwerben kann und die du besonders empfiehlst. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Kann ich. Ja, kann ich. Ich habe auch hier ein paar zusätzliche mitgebracht, weil noch nicht alle vom Phil angekauft worden sind und noch zum Verkauf sind. Manche sind auch gar nicht mehr lieferbar. Was es im Phil gibt und was ich auf jeden Fall mal empfehlen kann, ist von Stanislaw Lem, ist auch einer meiner Lieblingsautoren, Solaris, vor allem deswegen, weil Solaris ein ganz wunderbares Buch ist, das eigentlich in die Form von Science Fiction relativ interessante philosophische Fragestellungen hineinformuliert. Das ist wahrscheinlich das, was auch dann quasi Soft Science Fiction heißen würde. Das heißt, es gibt philosophische Fragen und wie verpackt man die, macht die zugänglich, macht die vielleicht witzig? Und in Solaris geht es eigentlich darum, und deswegen sind auch beide Verfilmungen bis jetzt gescheitert, in Solaris geht es darum, dass Lem zu erklären versucht, wie der menschliche Geist funktioniert oder wie Denken funktioniert. Und das ist natürlich relativ schwer, schon mal in Buchform zu bringen und verständlich, es sei denn, es ist nicht ein tausendseitiges philosophisches Werk. Und das dann noch auf die Leinwand zu bringen, ist dann relativ schwer. Und man sieht es auch, dass sich die in den Kinoversuchen, dass immer sehr stark auf diese Beziehungsgeschichte runtergebrochen wird, dass ein Mann, seine Frau hat sich umgebracht und so weiter, und da gibt es halt so eine Beziehungsgeschichte drinnen. Aber eigentlich geht es um das gar nicht, sondern es geht darum, dass er, also fast in einer Swiftschen Satire am Anfang in den ersten 40 Seiten quasi erklärt, dass nämlich Solaris ein Planet, der von einer Galertmasse umgeben ist, und dass diese Galertmasse irgendwie denkt. Die Menschen wissen nicht, wie die denkt, was die macht, aber es scheint ein riesiger denkender Ozean oder eine riesige denkende Zelle zu sein, und sie wissen nicht, wie sie mit dem Ding kommunizieren sollen, was sie mit dem Ding anfangen sollen. Sie wissen nur, das Ding kann den Planeten gravitativ so in einer Umlaufbahn um einen Doppelstern halten, dass der Planet nicht verglüht. Also das Ding macht was, nämlich den Planeten stabil zu halten, aber sonst haben sie keine Ahnung, was das Ding tut. Und da gibt es die ersten 40 Seiten, wo er so erklärt, die 300 Jahre der Solaristik. Also diese 300-jährige Geschichte dessen, was Menschen sich schon philosophisch und wissenschaftlich über diese Lebensform, über diese planetenumspannende Lebensform gedacht haben. Und das ist so präzise und so großartig, das ist die beste Kurzform der Technik- und Philosophiegeschichte, die man sich denken kann. Und man kann auch noch herzlich drüber lachen. Und das ist, finde ich, das ist gute Science Fiction. Also deswegen empfehle ich zum Beispiel Solaris, aber ich gebe mal wieder zurück.
Ja, Stefan, what's your favorite book in science fiction literature?
Well, it's really, really hard to say, like the favorite, your favorite, but I would recommend, for example, also The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is also an incredible book. And I would also recommend some of the books written by the so-called postmodern writer Thomas Pynchon, you know, because we're gonna discuss also this, like all this fringe literature that somehow blends into science fiction, but it's not like typical science fiction, because he's using a lot of also like historical, linguistic information coming from very different areas. But I think that the book is actually here, one of his books, it's The Gravity's Rainbow. Right. So you can check that out.
Ja, also Solaris ist ja ein recht anspruchsvolles Buch, und auch das, was du jetzt beschrieben hast. Aber es gibt ja auch so diese typischen eben Space Operas und was hältst du davon? Liest du das gerne heimlich?
Heimlich und nicht heimlich. Also jetzt kommt meine persönliche Definition von Science Fiction. Ja. 90% Scheiße, aber man muss sie alle lesen, dass man die 10% rausfindet, die wirklich großartig sind. Das ist meine persönliche Definition. Aber das ist, glaube ich, in vielen Literaturformen so, und auch in der Kriminalliteratur muss man sich durch ziemlich viel Müll, glaube ich, durchfressen, um wirklich ganz großartige Krimis dann rauszufinden. Was kann ich sagen? Also wenn einem schon nach Space Opera ist, dann würde ich doch gleich Frank Herbert's Dune empfehlen, weil Frank Herbert's Dune, also der Wüstenplanet, ist einerseits eine ganz klassische Space, nicht ganz klassische Space Opera, weil sie ist sehr dynastisch mit sehr vielen Leuten, mit das halbe Universum ist schon erkundet und es gibt viel zu entdecken in dieser Welt. Und gleichzeitig hat er halt auch wirklich, und wieder meine Vorliebe in der Science Fiction, sehr schöne Momente drinnen, wo er Gesellschaften erklärt und wie er zum Beispiel ökologische Zusammenhänge erklärt und wie er zum Beispiel Sachen erklärt. Ich meine, Teile von Frank Herberts Dune, also man lernt sehr viel natürlich in der Science Fiction über die Gegenwart. Also Science Fiction kann nie die Zukunft prognostizieren, da wird sie immer scheitern sozusagen, aber sie kann viel über die Gegenwart aussagen. Und das ist das Interessante daran, dass man ein Filter hat, die Gegenwart zu betrachten über die Zukunft. Und zum Beispiel in Frank Herberts Dune habe ich wahrscheinlich mehr über die islamische Gesellschaft gelernt, als so in manchem Fachbuch über den Islam, weil er sehr schön verschlüsselt so Sachen drin einfach erklärt, wo man dann nachher drauf kommt, Moment einmal, das ist ja jetzt eigentlich... Das ist ja Schiitismus, ist das ja jetzt eigentlich, oder was macht er da? Das heißt, man kann sich schöne Sachen zusammenreimen, wenn man will, aber auch nicht. Also man kann Frank Herberts Dune lesen, ohne irgendeine von den Anspielungen verstehen zu müssen, notgedrungenermaßen. Man freut sich dann doch, wenn man ein paar versteht, und nicht mal ich will wahrscheinlich alle verstanden haben.
Okay, so Stefan, do you agree with Johannes that the advantage of science fiction is that you can tell something about the presence?
Yes, and I think most of the written stuff that is out there is easily contextualized. So you can really find out the matrix, the time matrix when it was written. And for example, I'm thinking, you know, like the early soap, the early space operas, like Flash Gordon, you know, and all of these like Buck Rogers, and the stuff that was actually even is available. Actually, the radio stories of it can be downloaded from the net, so you can get the feeling of the 30s. Fears and a lot of the social context from that time in the States.
Ja, sprechen wir doch auch ein bisschen über das Raumschiff Enterprise. Was hat es für eine Bedeutung insgesamt?
Was hat das Raumschiff Enterprise für eine Bedeutung insgesamt? Da musst du mir, glaube ich, mal die Seriennummer nennen. Des Raumschiffs. Also welches meinst du jetzt? Die erste oder die letzte? Nein, ich habe da eh genau an das gedacht. Ich habe gewusst, dass du so eine Frage über Star Trek stellen willst und habe deswegen ein Buch mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob es im Feed jetzt im Moment erhältlich ist, aber es ist ganz großartig. Es heißt Das Phänomen Star Trek. Virtuelle Räume und metaphorische Welten. Und war immer, kann nicht sagen, Star Trek-Fan. Ich habe Star Trek immer sehr gerne gesehen, weil es relativ einfach zugänglich ist und es spielt ja dauernd irgendwelche Wiederholungen im Fernsehen. Und ich habe, glaube ich, Star Trek Classic zum ersten Mal gesehen, wie ich 8 war oder so, in der 4. Wiederholung, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und das Schöne an Star Trek ist, dass es ja eigentlich, dass man nicht von Star Trek als Star Trek reden kann. Es gibt ja sehr viele Schichten in Star Trek. Also Star Trek hat ja begonnen, und das ist in diesem Buch extrem gut erklärt, und auch für Leute, die sich nie im Leben eine Star Trek Episode anschauen würden, ist es extrem gut geschrieben und wirklich mehrwertbringend, auch wenn man sich nicht dafür interessiert. Das ist eine große Ausnahme eigentlich. Es hat damit begonnen, dass Star Trek natürlich in den 60er Jahren aufgekommen ist und dass Gene Roddenberry quasi eine Vorgabe gab, wie Star Trek auszusehen hat. Also da ging es um internationale Zusammenarbeit. Es gab ja in Star Trek auch den First Interracial Kiss in US TV History, also das erste Mal, dass eine schwarze Frau einen weißen Mann geküsst hat, nämlich Uhura Captain Kirk und solche Sachen. Das heißt, es waren viele Sachen in Star Trek reinkodiert, die... Also Zunge konnte ich keine erkennen, aber so richtig Kuss, ja, so richtig Kuss, so nicht auf die Wange oder so, nein. Und Star Trek hat ja versucht, relativ viele Sachen, also eigentlich heute versucht Star Trek noch philosophische und politische Fragestellungen quasi da reinzupacken. Dass natürlich in erster Linie mal diese Sensation hängen geblieben ist über Beamen und diese ganzen Sachen, ist eh klar. Aber schön ist zu beobachten, wie sich Star Trek verändert hat. Also Star Trek in den 60er Jahren hat einen klaren Kalten Krieg-Hintergrund. Und wenn man sich quasi so ein bisschen wie Captain Kirk funktioniert und was er macht, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Jean-Luc Picard aus den 80er Jahren, dann ist es ein vollkommen anderer Hintergrund. Also zum Beispiel diese Direktive des sich nicht einmischens, die es gibt in Star Trek in den 80er Jahren, die gab es in den 60er Jahren in der Form zwar schon, aber sie wurde eigentlich kontinuierlich von Captain Kirk gebrochen. Also das hat er sich nicht gehalten. Aber Jean-Luc Picard, der ein bisschen philosophischer gebildet ist und ein bisschen was davon von Diplomatie versteht und von interkulturellen Zusammenhängen, der hält sich schon sehr gern daran. Und dann gibt es die dritte Star Trek-Serie, nämlich Deep Space Nine, wo sich die dann in den 90er Jahren gedreht worden ist, wo man schon merkt, das ist im selben Jahrzehnt entstanden wie Akte X. Das heißt, es ist extrem düster, es hat eine viel zusammenhängendere Handlung, es ist fast wie eine Soap eigentlich, also von der Kontinuität. Und es ist klar, dass in dieser Welt, in Deep Space Nine Star Trek in den 90er Jahren, nicht alles so eitel Wonne ist wie in den 60er Jahren, überhaupt nicht. Und auch nicht so eitel Wonne eigentlich wie im Star Trek von Jean-Luc Picard in den 80er Jahren. Das heißt, es sind schon Brüche in den 80er Jahren vollzogen worden, aber in den 90er Jahren ist es ganz eklatant, dass es da ein bisschen bröselt im Star Trek-Universum, aber jetzt gezielt bröselt, nicht, weil es haben extrem viele Leute gesehen, aber sie haben sich wirklich viel mehr Mühe gegeben, so ein bisschen auch die Schattenseiten von Star Trek in Star Trek selbst zu verbraten. Das ist auch in Star Trek Voyager fortgesetzt worden, wenn nicht ganz so klar eigentlich, aber doch. Und naja, und die Enterprise jetzt ist ja nicht so besonders gut gelaufen, obwohl es doch ein Versuch war, ein bisschen auf Bush 2 zu reagieren. Aber das hat nicht so gut funktioniert und hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass das Ding gemolken ist, also auch jetzt ökonomisch betrachtet. Das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun, sondern wohl damit, dass Paramount einfach nicht mehr will.
Ja, gut, danke. Wir gehen in die Pause, eine halbe Stunde. Ja, bis nachher. Danke.
treffen die Venus.
That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong's first words as he steps onto the moon. Man's triumphant adventure. I am astronaut Frank Borman, one of the privileged few who have flown to the moon. The heavenly choir you hear, telemetry from satellites, begins on October the 4th, 1957, with a simple birth cry of Soviet Union Sputnik 1. America's first successful satellite, Explorer 1, rises into the night sky on January the 31st, 1958.
Говорит Москва.
Radio Moscow, April 1961.
Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».
The first man speaks from Earth orbit, cosmonaut Yuri Gagarin. His people and the world sing his praises while America waits and waits.
Aller Mondstation. Achtung, wir rufen Luna 3. Wir rufen die Mondstation.